Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 63 des Worum Podcast. Eine Folge ohne Namen, denn, und das ist auch der Grund, warum wir so spät aufnehmen, mindestens der Siegert, wenn nicht auch der Kuhlmann, haben jobtechnisch gerade einen Arsch voll Arbeit. Deswegen, ohne größere Umschweife, Thomas, du bist hoffentlich da und auch wach einigermaßen.
Ich bin da, ich bin anwesend und mehr als das, ich habe auch Lust, dann einen Teil des Jobs, der mir Spaß macht noch.
Guten Morgen. Ja, sehr, sehr schön. Du kommst aus drei Nachtdiensten, demzufolge will ich dich heute gar nicht lange strapazieren. Ich habe nämlich auch irgendwie echt irre viel auf dem Tisch, aber umso dankbarer bin ich dir, dass du... trotz allem zu dieser doch recht unmenschlichen Zeit dann für dich die Zeit gefunden hast.
Sehr gerne. So schlimm ist es nicht. Du hast mir immerhin noch erlaubt, noch einen Kaffee zu holen. Und es gibt ja auch einiges zu erzählen. Wir haben es ja ein bisschen auf die lange Bank geschoben, ne? Mit unserer. Wo stehen wir jetzt? 63? Folge 63?
Folge 63, genau. Du, da sind wir innerlich ganz Politiker und sagen, wir haben diese Zeit benötigt, um uns vorzubereiten, um uns adäquat vorzubereiten.
Genau, so war das. Wir brauchten genug Zeit. Wir wollten noch auf 63 Transfers kommen auch noch. Ja. Den wollten wir noch abwarten. Das hat aber nicht mehr ganz geklappt. Nee, jetzt ist Donnerstagvormittag. Samstag spielen wir schon wieder. Dann ist endlich wieder richtiger Fußball und nicht so ein Andorra-Liechtenstein, Island, Aserbaidschan, Armenien geknipse.
Ja, ich war ja auf dein Angebot nicht eingegangen, aber hast du es denn dann alleine für dich kommentiert, Deutschland-Liechtenstein?
Dann alleine, das ist nicht das Gleiche. Das ist, ja, schön, weißt du, das ist wie mit Sex. Ne? Ja. Das kann man mal machen, aber irgendwie fehlst du jedes Mal. Du fehlst mir einfach. Mal,
ne? Sex geht auch nicht alleine. Okay, egal. Wir schweifen ab.
Schlaf ja, Thema ich noch, oder was? Träum ich nur schlecht gerade.
Das ist schön. But now for something completely different. Mhm. Werder Mitgliederversammlung, muss man ja schon mal sagen. Es gibt gleich ein paar Feststellungen, die wir diesbezüglich machen müssen und können. Ich zumindest. Was hast du mitbekommen? Wie hast du es verfolgt? Wie ist so, kannst du ein erstes, relativ kurzes Resümee ziehen?
Noch nicht so wirklich, oder beziehungsweise das hat schon ein bisschen gedauert. Erstmal hatte ich mich gewundert letzten Sonntag, dass das lief ja gar nicht live auf Sky. Ich dachte, Tusche kommentiert das live vielleicht. Aber nee, ich habe mich jetzt hauptsächlich informiert über den großartigen Live-Ticker von deinem Freund Jens.
Ja.
Der mich da auf den Laufenden gehalten hat und halt das ja ein bisschen nachgeguckt, nachgelesen, die Facts gecheckt. Aber es war ja irgendwie doch, ich sag mal, ja, Resümee, ich würde mal sagen, mich hat das doch so ein bisschen, diese ganze Werder-Mitgliederversammlung, das war irgendwie, dachte ich so an, das ist irgendwie alles so Deutschland. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, ne, wenn man das so vergleicht, so nimm mal so Bode und Merkel, so der beliebte Amtsinhaber mit dem großen Namen geht, tritt nicht wieder an, ja. Und irgendwie am Ende der Amtszeit hat sich rausgestellt, da ist auch einiges im Argen, ja, so ähnlich wie Deutschland. Und dann kommen die Leute und sagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen jeden Stein umdrehen, wir müssen alles anders machen. Dann schleicht sich von rechts wieder die AfD an und will sich da irgendwie noch reinwanzen, haben wir abgewehrt. So, und am Ende gewinnt viermal Olaf Scholz.
Ja, oder? Ja, wobei ich sage, ich war, also das ist ein schönes Bild, was du da zeichnest. Ich muss allerdings auch sagen, im Vorgang, ne, ich bin dann ja jemand, ich bewege mich so Social Media technisch, also Facebook habe ich halt nicht, bewege mich halt in erster Linie bei Twitter. So, und wenn man sie, und auch im Worum habe ich das relativ dezidiert verfolgt, und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Vorfeld, so die Monate oder die Wochen vor der Mitgliederversammlung, habe ich schon gedacht, so basierend auf dem, was man eben in diesen Bubbles verfolgen kann, habe ich schon gedacht, so, oh, das wird echt eine ungemütliche Kiste für Baumann und Hess-Grunewald und so, und die werden sich da mit Wortmeldungen, werden sich richtig warm anziehen müssen, weil die da einen Einlauf nach dem nächsten kriegen werden vom Rednerpult. Das war so mein subjektiver Eindruck, weil die Wahrnehmung von diesen Lautsprechern und alle weg und alle raus und so, das war einfach in dieser Bubble schon relativ stark und relativ laut gefühlt. Mhm. Und so ist es ja gar nicht gekommen. Also die Wortmeldungen waren ja wirklich, also waren ja im Verhältnis handzahm. Ich fand, dass sie das dann dementsprechend relativ souverän wegmoderieren konnten. Und das Einzige, was man halt eben hier und da während der Reden gehört hat, war so irgendwo von ganz oben von der Nordtribüne, ja, das ist natürlich deine Schuld. Ne? Aber mehr kam im Prinzip nicht. Und das dann gepaart mit der Tatsache, dass ich finde, dass sie das an den kritischen Punkten gut erklärt und gut moderiert haben, würde ich, glaube ich, sagen, wenn ich Verantwortlicher bei Werder wäre, würde ich die MV grundsätzlich als Erfolg bezeichnen, oder?
Ja, denke ich auf jeden Fall für alle, die da noch in Amt und Würden sind, ne? Und gerade für Frank Baumann. Wo ich glaube, wir haben ja schon in der letzten Ausgabe vor anderthalb Wochen drüber spekuliert, dass natürlich jetzt auch dieser Transferendspurt, ne? Und dieses Spiel gegen Rostock, da vielleicht nochmal so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen so einen Stimmungswechsel auch erzeugt hat. Ne? Also,
du hattest doch auch gesagt, dass die MV wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen wäre, wenn sie da nochmal irgendwie eine Schraube gekriegt hätten oder so.
Ja, das habe ich, glaube ich, vorher gesagt, ne? Aber ich glaube, also da bin ich fest von ausgegangen, ne? Und so konnten sie natürlich, und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Verantwortlichen, auch Baumann, fand ich zumindest, da den Eindruck gemacht haben, die würden da so das jetzt so abarbeiten und diese nervige Mitglieder, ne? Und das so, ja, wie soll ich sagen, das so hinrotzen und sagen, was wollt ihr eigentlich?
Nee, den Eindruck hatte ich auch nicht, genau.
Es waren ja schon, und da können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher, kannst du gleich mal was drüber erzählen, auch weil, oder was Jens erzählt hat. Ich fand schon, dass da ehrliche Worte dabei sind, aber ich fand auch, dass man schon sehen konnte, dass da auch viele Dinge, die erwartet wurden von der Geschäftsführung, auch geliefert wurden. Da ging die Munition so ein bisschen aus den Kritikern. Und das Zweite war, glaube ich, dass sich der Fokus auch ein bisschen vom Versagen in Anführungszeichen des Managements weggeschoben hat hin zu dieser ganzen Aufsichtsratsfarce und zu dem Versagen dieses Ehrenrates und dieser ganzen Bewerbergeschichte. Und das hat natürlich der sportlichen Führung auch ein bisschen in die Karten gespielt vielleicht.
Ja, war wahrscheinlich dann wirklich unterm Strich einfach ein Zusammenspiel, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, glücklicher Umstände, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass die Versammlung eben dann doch unterm Strich wahrscheinlich ganz gut für alle verlaufen ist, die da irgendwie das Gefühl hatten oder in Gefahr waren, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ne?
Aber wir sind ja nicht alle Bilanzfetischisten, ja, und Transferüberschuss-Nerds und Mitgliederversammlungsfans. Kannst du kurz zusammenfassen, wie das in etwa lief, so grob?
Ja, ich kann das mal versuchen. Also ich bin ja auch nur jemand mit gefährlichem Halbwissen, aber was man auf jeden Fall am Anfang sagen muss, ist, dass, und das ist meine subjektive Wahrnehmung, aber darüber haben wir in den letzten Monaten immer wieder gesprochen, ist halt eben, dass ich das erste Mal gefühlt seit Monaten wirklich das Gefühl hatte, sie haben es endlich mal hinbekommen, dezidiert zu erklären, welche Zwänge zum jeweiligen Handeln der einzelnen Verantwortlichen geführt haben. Ne? Und ich habe mir die Mühe gemacht, weil ich die Mitgliederversammlung ja vor Ort nicht verfolgen konnte und das Ganze nicht live übertragen wurde, auch nicht von Sky und Tusche, habe ich mir die Mühe gemacht, zumindest mir die wichtigsten Reden in voller Länge einmal anzugucken, einfach um mir auch ein Bild zu machen. Und das hat in der Tat auch für mich in der Wahrnehmung einfach einiges zurechtgerückt. Also angefangen
habe ich mit... Ganz abgesehen davon, wenn ich einen Satz kurz einschieben darf, bleibst du natürlich unser Aufsichtsrat der Herzen.
Ja, natürlich. Aber ich muss ich jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen, also mit Blick darauf, man hat ja jetzt ein bisschen besser mitbekommen, wie so das Auswahlprozedere war und mit welcher Expertise man sich dem Ehrenrat und dem Wahlausschuss auch stellen musste, um seine Kandidatur überhaupt zu rechtfertigen. Mhm. Also da muss man auch ganz klar sagen, da gehe ich auch fest davon aus, dass selbst wenn ich das versucht hätte, da niemals den Sprung aufs Podest geschafft hätte. Also weil die bringen ja alle wirklich also signifikante Expertise für den gerade notwendigen Bereich Konsolidierung und so mit. Damit hätte ich ja nun, weiß Gott, nicht aufwarten können. Aber egal. Ich habe mir als erstes die Rede von Klaus Filbri angeguckt, der sehr konkret geworden ist mit Blick auf die Zahlen. Und das war eigentlich so das erste Mal gefühlt, dass ich ganz konkret aus dem Mund der Offiziellen gehört habe, wie bedrohlich die Lage eigentlich war. Es wurde viel geraunt in den letzten Monaten, also ja, über die Medien und so.
Stichwort Insolvenz, ne? Also genau. total Zusammenbruch.
Ja, genau. Und dass offensichtlich auch die Verantwortlichen den Verein so nah dran gesehen haben an diesem Desaster, war für mich zumindest gefühlt das erste Mal, dass ich das in dieser Deutlichkeit, also auch mit Zahlen unterfüttert, gesagt bekommen habe. Umso mehr, und das war dann halt eben, denke ich, auch ein weiteres Indiz dafür, dass das nicht aus reiner Kumpelei passiert ist, hat Filbri auch nochmal ganz explizit erklären können, warum die Geschäftsführung und warum die Verantwortlichen, die auf die Arbeit von Baumann geguckt haben, auch so vehement an ihm festgehalten haben. Mhm. Und er hat da halt eben auch wirklich ins Feld geführt, dass Baumann rein von basierend auf den Aufgaben, die ihm gestellt wurden, einen wirklichen bemerkenswerten guten Job gemacht hat, jetzt mit Blick auf diesen Sommer.
Ne? Wir sprechen jetzt über diesen Sommer.
Wir sprechen über diesen Sommer, genau. Weil das ist der Sommer, in dem es, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, konkret um die Existenz von Werder Bremen ging. Ne?
Ja.
Da hat Filbri auch nochmal relativ klar und dezidiert ausformuliert, dass Werder sich ein konkretes Transferüberschussziel erzielen musste, ja, dass es alternativlos war, mein Lieblingswort, dass es alternativlos war, auch mit den Verkäufen der einzelnen Spieler so lange zu warten. Sie hatten unisono ja das Beispiel genannt, dass wenn sie Josh Sargent schon mehrere Wochen vorher an den anderen Bundesligisten verkauft hätten, hätten sie nur die Hälfte bekommen.
Und auch da haben wir in den letzten Ausgaben schon drüber gesprochen, ne?
Ja.
Dass das
ja
wirklich immer mehr den Eindruck gemacht hat, dass das halt ein Pokerspiel wird, wo es wirklich um jede, ich sag mal, um jeden einzelnen Flaschenpfand geht, sozusagen, den ja man aufsammelt, ne?
Genau.
So, weil wirklich, da man nicht sagen kann, müssen wir jetzt, ne, wir gehen jetzt mal ins Risiko, nehmen eine Million weniger, dafür wissen wir, was wir haben.
Genau. Ja, und vor allem auch die dann ja relativ diffus geäußerte Anforderung vieler Fans, die gesagt haben, ja, aber verdammt nochmal, wenn du einen vernünftigen defensiven Mittelfeldspieler haben willst, dann musst du halt eben auch mal in Vorkasse gehen, du weißt doch, du verkaufst Leute, ja, aber wo dann halt eben auch die Verantwortlichen ganz klipp und klar sagen, wenn wir das gemacht hätten und dann wären wir letzten Endes, hätten wir das Überschussziel nicht erreicht, dann hätten wir das Ding vor die Wand gefahren. Ja, also auch so dieses, das rückt halt einiges zurecht, ne, dass sie halt sagen, es gab keine andere Möglichkeit, als es so zu machen, wie wir es gemacht haben. Und unter dem Aspekt, und das hat Filbri auch ganz klar betont, haben Fritz und Baumann und ihre MitarbeiterInnen einen wirklich guten Job gemacht, weil das Überschussziel erreicht wurde. Ein Punkt, der mir auch so gar nicht bewusst war, das hat Filbri auch explizit betont, Baumann und Fritz haben es geschafft, innerhalb eines Sommers, muss man ja auch mal sagen, den Gehaltsetat des Profikaders um mehr als die Hälfte zu reduzieren, ja, von über 40 Millionen auf unter 20 Millionen, was auch ein signifikanter Baustein für die Konsolidierung sein soll und ist. Und wenn der Mann, der bei Werder für die Zahlen zuständig ist, dann letzten Endes unterm Strich zu dem Schluss kommt, wir sind von der Intensivstation runter und wir haben jetzt wieder etwas, worauf wir aufbauen können, immer vorausgesetzt, dass auch die Zuschauerzahlen sich weiter positiv entwickeln mit Blick auf Corona, dann ist dieser Verein gerettet. So, ne? Das war ja so der Tenor. Mhm. Und das ist dann, wie gesagt, das rückt dann auch in meinem Blick einiges zurecht, was auch mein dumpfes Bauchgefühl die letzten Monate und meine Kritik am Verein die letzten Monate anging. Wir haben das ja immer relativiert hier in diesem Premium-Podcast, dass wir immer nur über Wirkung, also über Außenwirkung sprechen und immer nur basierend auf dem, was wir wahrnehmen, ne, haben wir unsere Kritik geäußert. Aber da habe ich jetzt schon einiges erklärt bekommen und das lässt mich dann auch relativ milde auf mein Urteil, fällt mein Urteil relativ milde aus, so. Und das Einzige, und dabei bleibe ich, und jetzt wirst du wieder mit den Augen rollen, aber ich sag halt, also man hätte das, finde ich, in den letzten 12 Monaten einfach viel besser kommunizieren können.
Okay. Stichwort Außendarstellung.
Ja, genau.
Das Wort, was dann ja auch Frank Baumann ein, zweimal benutzte, ja, in seinen Ausführungen, ne? Muss ich auch sagen, okay, entweder der war beim gleichen PR-Berater im Praktikum oder der hört den Aufsichtsrat der Herzen.
Ja, oder er war beim gleichen PR-Praktikanten.
Ja, könnte auch aber, sein. Nein, aber man muss also, ja zwei Sachen, darf ich kurz zwei Sachen
ja, sagen? Ja, klar, natürlich.
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, was du meintest, ne? In der sportlichen und finanziellen Situation, in der jetzt dieses Unternehmen Werder Bremen steckt, ja, ist, glaube ich, das gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn man schafft, in der heutigen Zeit einen Personaletat von Topverdienern um die Hälfte zu reduzieren und dass trotzdem noch fast oder die meisten Leistungsträger ja sogar noch da sind.
Ja.
Und das stillschweigend so unterschreiben und so weitergehen, bei aller Kritik an der Außendarstellung, da muss man echt sagen, also die Hälfte von 40 Millionen mal eben rauszuverhandeln, das ist wirklich eine überdurchschnittlich gute Leistung in diesem Sommer, da würde ich dir zustimmen. Ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, diese Situation, aus der Baumann und Filbri den Verein jetzt retten mussten, den haben sie natürlich auch selber erstmal herbeigeführt, ne? Die Lage. Denn das gehörte auch zu Baumanns Ausführungen und das fand ich eigentlich noch viel interessanter, wie es überhaupt dazu kommen konnte und was da für Fehler gemacht wurden in den letzten Bundesliga-Saisons.
Ja. Ja, also nochmal eben ganz kurz die kleine, also was man halt auch sagen muss, ne, das Halbieren des Gehaltsetats funktioniert natürlich auch nur, weil viele Verträge schon die Klausel drin hatten, bei Abstieg automatisch Reduzierung um 40-60%.
Ja gut, aber so, die musst du ja aber, auch erstmal da reinsetzen, genau, diese Klausel, exakt. Ne? Die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen.
Ja, und trotzdem, das macht ja nicht automatisch die Halbierung aus, ne? Sondern es sind halt eben einige Verträge dabei, die ein bisschen reduziert wurden, aber trotzdem haben sie es halt gut gemacht, ne? indem sie halt es wirklich rigoros geschafft haben und halt eben auf junge Spieler gesetzt haben. War übrigens auch ein Aspekt, dass sie sagten, ey, selbst in den Verhandlungen mit neuen Spielern, mussten wir denen halt mittelgute Zweitliga-Gehälter anbieten. Also die sind noch nicht mal irgendwie losgegangen und gesagt so, ey, wir kacken euch hier mit Geld zu,
ja,
spielt mal für Werder, sondern sie mussten halt auch wirklich den Leuten, mussten sie anderweitig überzeugen, weil sie mit Geld eben nicht überzeugen konnten.
Ja,
so, deswegen umso beeindruckender. Aber ich bin bei dir. Also wenn es darum geht zu sagen, okay, aber dann guck doch mal, wer das Ding vor die Wand gefahren hat. Aber selbst da fand ich den Umgang selbstkritisch. Und die Erklärung, sagen wir es mal so, ich habe die Erklärung verstanden, auch wenn ich dann einfach, aber da sind wir dann halt jetzt dann letzten Endes an einem Punkt, wo man einfach auch sagen muss, okay, dafür sind sie die Verantwortlichen, aber sie treffen Entscheidungen, die nachvollziehbar sind, auch wenn ich sie nicht für richtig halte. Ne? Also oder man kann die ja für falsch halten, man kann darüber auch diskutieren. Aber Baumann sagt in seiner Rede was sehr Interessantes und ich denke, darauf zielst du ab. Er sagte in seiner Rede halt eben auch, ey, rückblickend zu sagen, dass das falsch war, bin ich bei euch. Also beispielsweise die späte Entlassung von Kofeld.
Richtig, ne? Ich glaube, wir nur mal eben dafür, nur ich wollte nur mal eben sicherstellen, dass wir das auch alle mitkommen, ne? Das war ja jetzt nicht ein Spiel, wo man sagt, wir sind jetzt wieder in der 70. Minute, sondern also genau, Baumann diesen Sommer, okay, nachvollziehbar, die große Richtungswahlshow, ne? Hier entscheidet der Aufsichtsrat über das Schicksal von das ist alles hinfällig. So, und jetzt sprechen wir darüber, dass Baumann ja auch was gesagt hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, sprich, was in den letzten beiden Bundesliga-Jahren schiefgelaufen ist. Und da hat er, glaube ich, beide Vorsaisons nochmal kritisch hinterfragt, ja.
Mhm.
Und das Ganze fing damit an, dass Kofeld noch Trainer war und Max Kruse ging.
Ja.
Und trotzdem aber der Verein gesagt hat, so, und jetzt machen wir mal einen auf Gladbach oder Frankfurt, ne, und greifen jetzt mal oben an.
Genau. Ne?
Ziel war ja da vor zwei Jahren noch, jetzt attackieren wir die Europa League.
Ja. So. Und da beginnt für mich in der Tat auch das Desaster. Und das ist der einzige Punkt, den ich in allen Ausführungen, vor allem auch von Baumann, einfach nicht verstanden habe. Ist, dass das hat er ja relativ klar gesagt, sie hätten Max Kruse nicht davon überzeugen können, dass er bleiben soll. Weil es gab ja medial auch wirklich immer noch so diese Mehr, Werder habe ihm nicht genügend Geld geboten.
Ja.
So, da hat Baumann ja klipp und klar gesagt, nein, der wollte einfach was anderes
machen. Ja, der hatte einfach keinen Bock mehr. So.
Genau, der wollte halt nochmal ins Ausland.
Berufliche Veränderung.
Genau, so. Alles gut und schön, aber
damit musst
und
das du
ist
leben,
halt der,
so.
Das, ja genau. Und aber das ist der Punkt, der jetzt kommt, den ich halt null verstehe. Werder sagt, okay, wir verlieren Max Kruse, Den Rest des Teams wollen wir aber zusammenhalten und deswegen verkaufen wir in diesem Sommer niemanden mehr.
Richtig.
Ja, so.
Also sportliche Ziele stehen über finanzieller Solidität. Wir greifen jetzt an. Kruse ist zwar weg, ja, schwächt uns sportlich sehr. Wir haben auch nicht die Kohle, um so ein, das irgendwie da einen Ersatz einzukaufen. Also ist die Konsequenz, wir behalten alle anderen.
Ja, und das ist eine Sache, tut mir leid, das verstehe ich nicht.
Ja.
Du nimmst einem fitten Kader das Gehirn aus dem Kopf und sagst, naja, aber der ist ja ganz fit, hat kein Übergewicht, ja, ist in seinen besten Jahren und ist im letzten Jahr super gelaufen, das funktioniert auch ohne Gehirn. Nein, ja. Tut's nicht.
Genau. So.
Und das ist eine Sache, also gerade wenn du ein Verein bist, der eben auch dann ins finanzielle Risiko geht, weil er sagt, wir wollen sportlich den nächsten Schritt machen, dann einen der, oder wenn nicht sogar den wichtigsten sportlichen Baustein aus diesem Konstrukt rauszunehmen und den nicht zu ersetzen, das verstehe ich nicht.
Ja, richtig, genau. Ne? Praktisch den einzigen Baustein, der dich auf das nächste Level hebt, ja, der so ein bisschen, über dem Durchschnitt war und man sieht es ja auch bei Union und im Prinzip überall, wo Max Kruse gespielt hat, so. Und das ist natürlich, finde ich, auch eine fatale sportliche Fehleinschätzung, zu denken, man spielt noch besseren Fußball, aber ohne den besten Spieler.
Ja, genau.
So,
Da
fing natürlich, das war vor 2 Jahren, ja. So, da kam dann diese erste Kack-Katastrophensaison, die dann damit endete, dass wir uns so gerade noch gerettet haben.
Nee, dass wir die so gerade noch gerettet haben mit ihr liefert, wir liefern.
Ja, so war es nämlich. Ja, so war es nämlich.
Wo ist eigentlich unsere goldene Ehrennadel für die Verdienste für den Verein?
Richtig. So, und dann kam die letzte Saison und da hat man dann alles anders gemacht, aber genauso falsch.
Ja. Ja. Ja, sie haben halt versucht irgendwie mit zweifelhaften Maßnahmen die Blutung zu stoppen und das hat halt null funktioniert. So.
Letztes Jahr. So, da war es dann nämlich andersrum. Da haben sie dann gesagt, okay, jetzt sind wir finanziell durch unsere Fehlplanung letztes Jahr, wir haben die Europa League nicht erreicht, wir generieren nicht mehr Einnahmen, sondern wir haben Glück, dass wir überhaupt noch hier in der ersten Liga spielen dürfen.
Ja.
Jetzt sieht's in der Kasse noch ein bisschen enger aus. Was machen wir denn jetzt? So, und dann haben sie es genau andersrum gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt finanziell konsolidieren, ne, und gehen halt ein sportliches Risiko ein. Ne? Und dann kam zum Beispiel Klasenverkauf nicht ersetzt und so weiter. Und am Ende stand der Abstieg und fast Insolvenz, alle sportlichen Ziele verfehlt. Und also man muss halt auch wirklich sagen, die letzten 2 Jahre haben sie da so richtig in die Scheiße geritten.
Ja, und dann kam ja eben wirklich in dem Sommer, wo sie Klasen abgeben mussten, das ist ja wirklich, der Brandbeschleuniger war ja Corona. Ne? Und das dann, und das ist ja dann im Rückblick, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, haben sie ja sogar noch diesen Rashica-Deal nicht vervollständigt gekriegt.
Richtig.
Ja, und wenn man sich mal überlegt, dass vor 2 Jahren Rashica 35 Millionen wert war,
ja.
Ne? Also das ist ja da reden wir ja wirklich über einen Wertverlust von 25 Millionen innerhalb von 2 Jahren. Und das ist ja für einen Verein wie Werder in dieser Situation, es ist ja wirklich, also mehr als ein Nackenschlag, das ist ja wirklich Gruppenkeile.
Richtig, ne? So. Aber sie haben halt wahrscheinlich auch Angst gehabt, das war dann ja im Winter, ne? Dass nach dem Klasenverkauf, der nicht ersetzt wurde, sportliche Talfahrt, fußballerisch wirklich Schonkost, sag ich mal, hatten sie wohl, glaube ich, Angst, wenn sie dann den letzten Profi mit Substanz, dachten sie vielleicht damals, ne, mit Rashica, der ja auch mal gute Zeiten hatte vorher, verkaufen, das Risiko, ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall auch das gehört in die Reihe Pleiten, Pech und Fehleinschätzung.
Ja.
Also, so, und das alles hat uns ja erstmal nur in diese Situation geführt, die es dann im Sommer gab. Ja? Also Rekordminus, man brauchte fremdes Geld, man hatte eine Vereinslegende demontiert, man hat einen beliebten Trainer rausgeschmissen, man stand im Prinzip da und so. Und wir hatten vor ein paar Wochen noch im eigenen Stadion Baumann-Rausrufe, wenn du dich erinnerst.
Ja, genau.
So, das ist ja nun wirklich, also da bist du ja wirklich ziemlich weit unten, wenn in dieser Situation.
Ja, und ich bin auch, also das darf auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin nach wie vor mir sicher, dass es halt eben diese Opposition, auch diese Baumann-kritische Opposition gab und gibt. Ich glaube bloß einfach, dass ich sie mit Blick auf das, was ich über Social Media und Wurm und so mitbekommen habe, dass ich diese Fraktion einfach größer eingeschätzt habe. So, ne?
Vielleicht war sie auch mal größer. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, wir sind ja nicht in China, weißt du? Also, dass es da Kritik und Opposition gab nach diesen beiden Jahren, was wir ja gerade skizziert haben, ja, und dass es da den Wunsch gab oder die Frage gab, na, ist das vielleicht so eine Ideallösung? Ne? Ja. Was kommt denn dieses Jahr? Spielen wir diesmal wieder, jetzt ist wieder das sportliche Risiko dran. Weißt du? So,
ja, ja, ja.
Das ist ja völlig, völlig legitim. Finde ich.
Aber ich glaube, über die Mitgliederversammlung und die Ausführungen ist denn letzten Endes auch ein Aspekt wirklich nochmal klarer geworden, den du die letzten Male auch schon im Podcast angesprochen hast. Mhm. Das ist nämlich dann auch die Rolle von Anfang in diesem Gesamtkonstrukt. Ne? Ja. Und ich glaube, dass rückblickend man wirklich das unterschreiben kann, dass Anfang jetzt zumindest in diesem sportlichen Kontext derzeit ein Glücksfall für Werder ist. Ne? Weil er halt eben zum einen eine klare Idee mitbringt, zum anderen offensichtlich das ein System ist, was sie gemeinsam jetzt versucht haben, im Sommer schon, soweit es nur irgend ging, personell zu unterfüttern, dass er ruhig geblieben ist, ne? und sich offensichtlich auch relativ flexibel gezeigt hat in dem, was er an Baumann heranträgt, was er für Leute braucht für das System, und dass sie da offensichtlich wirklich gemeinsam dran gearbeitet haben, was ihm, glaube ich, und das hat Baumann ja auch explizit erwähnt, dass er Anfang da sehr dankbar für ist, wie er da ruhig geblieben ist und wie er das begleitet hat. Und ich habe die leise Hoffnung, dass das auch ein Zeichen sendet. Also auch ins Team und in den Vereinen ein Zeichen sendet. Ne?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich finde, um diesen Block mal vielleicht abzuschließen, ne? Wenn man bedenkt, wie viel Aufregung und wie viel Hype und wie viel Shitstorm und Dreck und Versuche und Politik hintenrum da nebenbei liefen um diese ganze Mitgliederversammlung rum, ja, und wie das aufgeladen wurde, ne? Ich erinnere mich, ich habe mir letzte Woche noch wahnsinnig drüber aufgeregt über diese Aufsichtsratgeschichte mit dem Harms und wie das dann medial gedreht wurde, wie da eine bestimmte Zeitung versucht hat, da so ein Spin reinzubringen, wo man dachte, ey, hör doch mal auf, es geht hier nicht um Pulli und nicht um Leben und Tod, weißt du?
Ja, so, und sie wollen nicht den Baumann-Kritiker mundtot machen, sondern sie wollen verhindern, dass sich ein AfD-naher Typ in den Aufsichtsrat schiebt.
Unfassbar, ne? Da bin ich wirklich aufgewacht morgens und da war ich wirklich in Wallung, ne? Alleine diese Überschrift zu rechts. Ja. Da denke ich, hallo, was heißt denn hier zu? Ein bisschen rechts reicht. Ja. Was ist denn das? Geh raus aus meinem Kopf. So, ne? So, und sie wollen den Baumann-Kritiker nein.
Genau.
So, das ist die Baumann-Kritiker, die haben wir schon alle durch unsere Todeskommandos beseitigen lassen. Ja.
Die unkritische Eisenfraktion hat sich darum schon gekümmert.
Die großen Verschwörer, genau, da haben wir den Mann, unsere sogenannten Cleaner haben wir da. Die Bewerberliste. Nein, aber was ich sagen wollte, wenn man bedenkt, dass jetzt ein paar Tage nach der Mitgliederversammlung dieses ganze Thema medial im Prinzip tot ist, ja, also Baumann, bla bla bla, zeigt ja schon, dass du nicht der Einzige warst, der das als Erklärung akzeptiert hat und der auch die Demut aufgefasst hat und der jetzt auch denkt, so, die komplette Kulturrevolution ist vielleicht auch ganz gut, dass sie ausgefallen ist.
Ja, klar, aber im Nachgange dessen, wie gesagt, der Aufsichtsrat wurde neu gewählt, da nun mal eben eine Sache zu, ist jetzt in der Tat sogar mit Ulrike Hiller, die dann ja für Harms nachgerückt ist, die es auch direkt im ersten Wahlgang ins Gremium geschafft hat, was ich super finde, also gerade auch mit Blick auf Diversität, das fand ich total gut, dass sie direkt den Sprung geschafft hat, und dann ist halt eben mit Dirk Wintermann, Harm Ohlmeier und Florian Weiß, ist das Gremium, sind diese offenen Positionen jetzt besetzt. Und die werden sich dann ja jetzt letzten Endes auch nochmal über die Arbeit von Frank Baumann im Detail beugen. Aber sagen wir es mal so dass die gefühlte Gefahr, dass sie ihn direkt achtkant rausschmeißen, das hat sich so ein bisschen relativiert. Oder siehst du das anders? Also die wirken ja alle relativ moderat, ne?
Ja, moderat. Ich sage viermal Olaf Scholz, ne?
Ja.
So, also ne, wir müssen alles anders machen, ne? Und eigentlich, es war ja aber auch nicht alles schlecht. Ne? Mhm. Marco Bode war ja auch, können wir gleich nochmal ein paar Worte drüber verlieren, hat er verdient vielleicht, dass man das nochmal ein bisschen würdigt. Der hatte ja auch ein Tränchen im Auge.
Ja.
So, und das dann aber, das der ganz große Widerstand und die ganz große Revolution im Prinzip ausfällt und man sich doch Kandidaten in den Aufsichtsrat wählt, die, ja, wie du sagtest, so moderat oder, ja, die halt irgendwie so Olaf Scholz sind, ja, die schon erkannt haben, wir können jetzt hier nicht jeden Stein umdrehen, wir müssen fragen, wir müssen Sachen ändern, aber die Grundrichtung auch nicht schlecht und es war auch nicht alles schlecht an der Werder-Familie, das lasse ich mir nicht einreden, Zitat Marco Bode. Und ja, dass man sich dann im Prinzip für Leute entschieden hat, die einigermaßen seriös wirken, die ja, wie du meintest, auch ein bisschen Expertise mitbringen, fand ich auch ganz interessant, wenn man mal über die einzelnen Leute liest, wer die so sind und was die so machen, ja, dass da scheinbar keine Luftpumpen dabei sind und keine Schaumschläger und keine Krischi Lindners und so, um im Bild zu bleiben, ne? Und ja, das glaube ich auch jetzt der richtige Weg ist, auch wenn es so dieser typische deutsche Kompromiss, wir gründen mal eine Kommission und 2038 kommen die Ergebnisse, aber wir auch als Fans, wir wollen ja nicht alles umwerfen, wir wollen ja Werder Bremen bleiben und diese vier, finde ich, haben schon den Eindruck gemacht, dass sie verstanden haben, wie das Werder-Herz tickt, so, oder bin ich... Auch wenn es natürlich, ne, sagst du hier Diversität, Frau und so. Klar, das ist schön, hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, statt zum zweifelhaften, ich sag mal, Fankritiker, der auf die Liste vielleicht doch mal eine Frau zu nehmen. Ja, ja. Ist ja jetzt auch, die sind ja per se auch nicht alle doof, habe ich gelesen. Ja.
Ja.
So.
Schöne Grüße an den Ehrenrat.
Ja, aber so, ne, dass dann Frau Hiller natürlich gewählt wird, okay, aber auf der anderen Seite ist sie natürlich auch, ist es auch so ein bisschen Merkel-mäßig, es ist die Frau vom Bürgermeister, ne? Also ich sag mal, das ist jetzt auch kein frischer Wind, ne? Sondern auch jemand, der sich in diesen Strukturen schon ganz gut auskennt. Trotzdem positiv, denke ich.
Ja, bin ich bei dir und ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe halt eben auch die Hoffnung, dass da fern von Aktionismus halt eben jetzt wirklich auch nochmal in Ruhe drauf geguckt wird, mit der Geschäftsführung besprochen und beraten wird. Letzten Endes steht da jetzt auch noch die formale Ernennung des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung. Ich glaube, die ist im Oktober, steht noch an. Also bis dahin ist ja auch Bode mit seinem Team noch kommissarisch sozusagen im Amt. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass da halt eben dann eine besondere Analyse kommt und nicht aus Aktionismus heraus jetzt erste Amtshandlung muss sein, eine der handelnden Personen aus Amt und Würden zu jagen.
Ja.
So. Deswegen alles gut. Ich bin in der Tat jetzt auch als Fan und als jemand, der ja auch immer irgendwie trotz allem ein Plädoyer dafür gehalten hat, zusammen mit dir ja hier im Podcast auch, das doch bitte möglichst objektiv zu betrachten, soweit es möglich ist, bin ich jetzt ganz froh auch um den Verlauf der Mitgliederversammlung und bin das erste Mal seit langem auch in der Außendarstellung wieder versöhnt, einfach weil sie es dieses Mal auch diese Bühne genutzt haben, um es endlich mal im Detail auch zu erklären und das macht dann auch einiges klarer. So.
Wobei das alles ja im Prinzip nicht neu war, was sie uns erklärt haben, ne? Aber es war zumindest nochmal ein Forum, wo dann auch mal alle sich hinsetzen mussten und zuhören. Und das mal so im ganzen Zusammenhang, ne? Und so im Ganzen erzählt wurde, das so.
Genau.
Fand ich auch bemerkenswert, wie gesagt, dieses Eingeständnis von Baumann und Filbri, dass man die letzten Jahre da wirklich ziemlich viel falsch gemacht hat. Auch das Eingeständnis zu sagen, vielleicht haben wir auch zu lange an Kohfeldt festgehalten, aber damals war die Situation so und so. Ja, wo ich auch sagen musste, ja, vielleicht im Nachhinein kann man sagen, warum habt ihr nicht? Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum sie sich für diesen Fehler entschieden haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei, also aber da muss man dann... Ja, genau. Und da muss man halt eben auch sehen, also ich bleib dabei, dass ich halt finde, also vor dem letzten Spieltag den Trainer zu entlassen, das, also kann mir, ne, aber das sagt der Baumann auch, das war möglicherweise falsch und wir hätten da früher reagieren müssen. Aber was mir halt, das ist eine Sache, die werden wir auch nicht nachhaltig klären können, aber dass Baumann dann sagt, ja, aber dann sei das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft dann auch irgendwie, und dass sie das halt irgendwie erst einen Spieltag vor Ende der Saison festgestellt haben. Aber okay, also komm, ne, das war eine Ausnahmesituation, sie haben es da so entschieden, das war ein Fehler, das haben sie selbst auch gesagt, dass es ein Fehler war. So, wir sind jetzt in der zweiten Liga, es bedarf Konsolidierung. Die Konsolidierung ist auf einem guten Weg, wenn man den Verantwortlichen Glauben schenken kann. Und ich bin dann auch jemand, der jetzt dann sagt, ey, nur aus so einem Vendetta-Motiv heraus jetzt irgendwie alle Brücken abzubrennen, ja, und zu sagen, ey, ihr macht hier gar nichts mehr für Werder und wir stellen das Ding jetzt komplett neu auf. Nee, bin ich auch kein Fan von. Ich finde es gut, so wie es jetzt ist.
Vendetta ist ein guter Begriff dafür, ne? Denn ja, das habe ich auch gedacht. So, was bleibt uns jetzt unterm Strich, ne? Diese Fehler wurden gemacht, diese Fehler wurden zugegeben, ja? Ja. Wir sind jetzt in dieser Situation, in der wir sind. Die haben jetzt, die gleiche sportliche Führung hat jetzt aus den Fehlern offenbar gelernt und hat die Hausaufgaben gemacht und mehr als gut gemacht, ja? Also ja, so genau. Ein bisschen, mich hat das so ein bisschen erinnert an meine Schulzeit, wo ich dann, die ersten drei Mathearbeiten waren dann alle fünf, dann wackelte die Versetzung und irgendwie hat es der Kuhlmann dann geschafft, noch mit einer 2- in der letzten, ne, das Ganze noch auf 4- zu drücken, zu heben und dadurch wurde ich noch versetzt, ja? So kommt mir das jetzt in etwa vor, ne, dass sie jetzt, glaube ich, wirklich einen guten Job gemacht haben und jetzt auch noch diese Chance verdient haben. Ganz abgesehen davon, neuer Aufsichtsrat, neuer Trainer, kannst du jetzt nicht den Baumann rausschmeißen, wo ja nun doch alle Fäden zusammenlaufen.
Ich will dazu noch eine Sache sagen.
Ich glaube, das Thema ist tot. Ja, Entschuldigung.
Weil wir uns, glaube ich, so ein bisschen wegbewegen von dem, was ich jetzt gerade noch einwerfen will. Ja. Ganz grundsätzlich sind wir da einfach in einer Situation, ich bin in der Analyse genau bei dir und ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich möchte im Job auch so behandelt werden. Ja, ich darf Fehler machen, ja. Ja. Und wenn ich aber dann zeige, ich bin da in der Reflexion gut und ich lerne auch daraus und die nächste Aufgabe, die mir aufgetragen wird, die erfülle ich zur vollsten Zufriedenheit, dann möchte ich auch, dass es honoriert wird und dann möchte ich auch mir quasi auf diese Art und Weise den Kredit wieder zurückerarbeiten können. So,
ja, ne? Genau.
Und deswegen finde ich das, ja, finde ich den Weg gut, finde ich die Analyse richtig, wie du gerade sagtest, und ich finde auch den Weg gut, den Werder dann da offensichtlich auch geht. So.
Sehe ich auch so, ja, es bleibt uns aber auch nichts anderes übrig, aber trotzdem, ich finde auch, und ich muss auch sagen, was Baumann zusammen mit Anfang, und da sind wir wieder beim Thema, dass der halt auch eine ganz wichtige Rolle da jetzt spielt im neuen Werder Bremen und dass wir verdammt froh sein können, dass der die spielt, ja? Weil der wirklich einen guten Eindruck macht, der Anfang. Was die da jetzt uns hingestellt haben für die neue Saison, das finde ich erstmal durchaus respektabel.
Ja. Bin ich zu 100% bei dir. Haben wir auch schon gesagt, wir halten die Abwehr für Bundesliga-tauglich, um ehrlich zu sein.
Ja,
auch in der Zusammenstellung.
Und das ist jetzt auch kein Geheimwissen, sondern da sind sich auch sonst ziemlich viele Experten einig, dass das natürlich eine Abwehr ist, die sieht ja besser aus als letztes Jahr.
Ja, und kleiner Fun-Fact am Rande, sie wird auch so bleiben, das Transferfenster in der Türkei ist zu seit gestern.
Richtig, richtig.
Sprich, Ömer bleibt und das Geraune um Veljkovic, naja, vielleicht geht der auch nochmal zu Gala, ist auch weg.
Ja gut, das Geraune, das kam ja auch eigentlich nur von uns. Marco Friedl ist auch noch da. Und Anthony Jung gibt schon Interviews, habe ich gesehen, wo er meint, oh scheiße, das wird ja jetzt eng für mich mit dem Stammplatz, vielleicht muss ich mal ein bisschen Gas geben. Das ist ja natürlich auch eine absolute Luxussituation, ne? Wo man dachte im Sommer noch, oh, die holen den Jungen, das wird ja unsere Säule, vielleicht unser wichtigster Spieler nächstes Jahr, jetzt sitzt er vielleicht draußen.
Ja, wobei man sagen muss, noch hat er vor Agu die Nase vorn, oder? Weil Agu hat sich auf links bislang nicht mit Ruhm bekleckert.
Nee, aber Agu hat rechts gespielt und hatte da bisher auch keinen Konkurrenten, nachdem das Bumm-Experiment gescheitert war.
Ja, und
jetzt ist Weiser da und auch das, würde ich sagen, jemand, von dem man jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, dass der sich das antut.
Nee, genau.
Und wo man sagen kann, Baumann, guter Griff, ja. Ja, wurde ja auch von der Konkurrenz gelobt und so weiter und durchaus beachtlich, dass der kommt. Ja. So bedeutet aber für Agu ich suche ein neues Zuhause.
Ja, genau. Mindestens positionstechnisch, genau. Ja, ey, und wie gesagt, das, du hast es gesagt, es sind nur noch 2 Tage, wo wir die ersten Anzeichen für das, wie das jetzt dann in Zukunft aussehen wird, auf dem Platz sehen werden. Bin ich mal hoch. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie der Kader, ich meine, Pavlenka ist jetzt auch wieder da, ne? Ja. Hat die Länderspielpause genutzt, um auch im Testspiel jetzt schon zu spielen und so. Und jetzt gibt's halt richtig Konkurrenzkampf. Hätten wir jetzt vor 4 Wochen auch noch nicht vermutet. Haben wir noch gesagt. Wir können ja gerade mal noch die Leute, die gerade auslaufen können, aufstellen. Mittlerweile sieht der Kader wirklich auch in der Breite, finde ich, okay aus.
Ja, ist sogar sehr breit, ne? Und im Prinzip ist ja, also zumindest in einigen Mannschaftsteilen, ne? Im Mittelfeld können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ist es ein bisschen knapper. Aber ja, im Prinzip ist ja jetzt der Moment, von dem Baumann und Anfang immer gesprochen haben. Ne? Das heißt, jetzt fängt die Saison eigentlich nochmal von vorne an.
Ja, genau.
Ne? Alles andere war so, ja, ein bisschen schon mal ein bisschen was einsammeln, ne? Was irgendwie geht, aber im Prinzip ab jetzt dürft ihr mich dran messen oder uns dran messen. Genau.
Und jetzt können wir auch endlich anfangen mit Teambuilding und Automatismen und so, ne? Das kommt jetzt halt alles.
Hast
so.
Du denn auch das Gefühl als Fan?
Was für ein Gefühl jetzt?
Naja, dass man jetzt dieses schwere, dieses depressive Altlasten, Baumann und Transferdings und wer kommt und wann der Bäbä und Geld, dass das jetzt im Prinzip durch ist und jetzt ein neues Kapitel anfängt?
Ja, total. Ich bin da zwar keine Referenz, weil der Begriff Fähnchen im Wind ist für mich erfunden worden.
Ja,
so, aber
deswegen bist du meine Referenz. Ja.
Aber ja, das Gefühl habe ich in der Tat. Und das natürlich wird das auch verstärkt durch das Spiel gegen Rostock und zumindest, klar, Aufsteiger und so, aber zumindest die Erkenntnis, dass man eine Spielidee erkennt, die Fortsetzung der Leistung aus Karlsruhe, da ist einfach jetzt für mich wieder ein roter Faden drin. Das Ganze wird eher in meinen Augen eher besser als schlechter, weil wir durch einen breiteren Kader mit punktuellen Verstärkungen einfach Konkurrenzkampf kriegen, der dazu führen wird, dass Spieler einfach auch, ich meine, muss man sich mal vorstellen, wir haben ein Loblied auf Dingchi gesungen und gesagt, an dem werden wir diese Saison noch so viel Spaß haben und der wird seine Zeiten kriegen, ne? Aber so wie es aussieht, wird der jetzt mittelfristig aus der Startelf rutschen. Einfach weil jetzt wirklich auch in der Spitze nochmal Verstärkungen dazugekommen sind. So, und da müssen wir jetzt dann einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. So.
Ja, wollen wir noch mal kurz durchgehen oder?
Ja, können wir ja auch mit Blick schon mal auf das Ingolstadt-Spiel ruhig machen. Also, ne, die grundsätzliche Kaderzusammenstellung haben wir ja in der letzten Folge im Detail schon beleuchtet und auch sind da ja auch schon zu dem Schluss gekommen, dass es im Mittelfeld einfach möglicherweise, dass es der Part ist, wo es dann echt ein bisschen dünne wirken könnte. Wo wir aber auch gesagt haben, finde ich in der Tat nach wie vor, und das hat Baumann ja so auch nochmal anklingen lassen, sie haben jetzt im Sommer nicht nochmal irgendwie die 4 Millionen für Fasnacht rausgehauen. Aber, und das hast du ja dann richtigerweise gesagt, das Geld ist dann jetzt aber auf der anderen Seite auch noch da im Winter, wenn sie vielleicht auch im Mittelfeld nochmal nachbessern möchten.
Ja.
Und deswegen bin ich vollumfänglich eigentlich jetzt erstmal so drauf, dass ich sage, schlaflose Nächte habe ich diesbezüglich nicht, oder?
Nee, und auch Mittelfeld, das sieht auf dem Papier dünn aus, das stimmt. Ja. Mhm. So, aber man darf ja nicht vergessen, das ist natürlich in Anfangssystemen sind das auch immer nur 3 Spieler.
Ja.
Ne? Also man spielt ja nicht mit einem Vierer- oder Fünfer-Mittelfeld mehr, ne? Sondern, ne? Und man hat einige flexible Leute, auch ein Weiser noch dazu genommen. Und wie gesagt, habe ich ja auch in der letzten Ausgabe schon darauf hingewiesen, wenn Anfang da jetzt die größte Not sehen würde, dann hätten sie nicht über 4 Millionen für Fasnacht nachgedacht.
Ja, genau.
Ne? Glaube ich.
Ja, genau, exakt. Und deswegen, also bin ich jetzt erstmal so vom was unter den Umständen, unter den gegebenen Umständen möglich war, finde ich, haben sie es sehr, sehr gut gemacht. So, klar kannst du dir das besser wünschen, ne? Aber auch mit Blick auf Finanzen und Zwänge und so finde ich das jetzt so erstmal respektabel.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin stinksauer auch ein bisschen, weil das machen die doch mit Absicht. Rate, die Aufstellung wird nicht leichter.
Ja, es wird nicht leichter, aber auch
danke, Herr Baumann.
Aufgrund
vielen
von
Dank,
Qual ey. Der Wahl.
Ja, eben. Du,
ne? Ja, genau. Ja, aber
der Baumann doch mit Absicht, das richtet sich doch gegen uns.
Ja, genau. Alles dreht sich um den Worum-Podcast. Aber lass uns doch mal auf Ingolstadt gucken. Also Ingolstadt jetzt, glaube in der Liga letztes Spiel gewonnen, ne? In Sandhausen.
Ja, aber ansonsten sehr mies gestartet.
Ja? Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Gegen Dresden verloren, weiß ich noch, irgendwie am Anfang, ne? Und dann haben sie,
ja,
glaube ich, auch gegen Darmstadt haben sie, glaube ich, auch nochmal verloren jetzt irgendwie. Ja,
ja, und Ingolstadt, weiß ich noch, die hatten ja auch mal ein Jahr in der ersten.
Mhm.
Und ich habe sie gehasst.
Ja,
ja, ich, ja, hab sie gehasst. Das, ja, war für mich so eine schlimme Truppe. Mit, ja, Cohen, ja, mit diesem Sechser, ja, weißt, genau, du, mit, ja, dem Israeli, auch so ein geiler, wirklich so ein Drecksack auf dem Platz. Ja. Und war da nicht, wer war denn, Dirk Schuster? War Dirk Schuster nicht der Trainer?
Ja, ey, genau, Zeitspiel ab Minute 10.
Alter, war das winning, ja, ugly.
Ja, aber wirklich. Ja.
Mit Robert Bauer damals noch, dem Rechtsverteidiger, ja, der jetzt, glaube ich, zu einem der wertvollsten Vereinslose, der dann ja auch mal eine Zwischenstation, ganz schlimm zu spielen, fand ich,
ja,
die.
Ja, ja, das erinnere ich auch noch. Aber trotzdem, auch als Aufsteiger müssen wir dann schon auch mit dem Selbstverständnis hinfahren, gewinnen, ne?
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade noch überlegt, wir sind ja eigentlich auch verletzungstechnisch, obwohl bei Agu fällt aus, ne?
Ja, Agu fällt aus.
Und Bittencourt ist ja noch im Aufbautraining.
Richtig, richtig.
Aber ansonsten können wir mittlerweile wieder aus dem Vollen schöpfen. Das macht es ja wirklich in der Tat relativ spannend. Wollen, ja, wir uns mal an Rate die Aufstellung wagen?
Ja, und das fängt ja im Prinzip diesmal schon im Tor an.
Ja, wobei, ja, ich glaube, Zetterer spielt noch, oder? Pavlenka muss noch ein bisschen in den Tritt kommen, oder glaubst du, dass Pavlenka schon eine ernsthafte Option ist?
Ich habe da auch drüber nachgedacht, ne? Er ist natürlich eigentlich unumstritten bei uns, ne? Und eigentlich sollte auch nach dem, was er für uns gehalten hat die letzten Jahre, jetzt so eine Verletzungspause von 3-4 Wochen eigentlich nicht reichen, um ihn für immer aus dem Tor zu nehmen, ne? Deswegen ich, so. Auf der anderen Seite hat Cetera natürlich, wäre das gerade natürlich auch, ja, wirklich fies, ne, ja, nach, ich sag mal, 4 soliden und einem oder 4, ne, oder 3 guten und 2 soliden Spielen,
ja,
und mit diesen anderen Skills, nämlich mit dem Fußballerischen, ne,
ja,
den jetzt da wieder raus, finde ich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ja, ich würde fast tippen, dass Cetera erstmal drin bleibt.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja.
Dann haben wir in der Abwehr rechts, ist es diesmal noch relativ leicht, Agu verletzt, Weiser neu, Weiser spielt.
Ja, würde ich auch sagen. Aber innen ist jetzt schon interessant.
Ja.
Wirklich die Qual der Wahl, ne?
Ja, also Ömer ist wieder da.
Ja,
denke ich, unangefochten,
ja,
spielt. So.
Mai wird draußen bleiben, auf jeden Fall. Mai wird
draußen bleiben, gehe ich auch von aus. Das heißt, du hast für den zweiten Innenverteidiger-Job, würde ich jetzt mal Veljkovic relativ weit vorne sehen.
Ja, oder Friedel.
Ja, wobei ich glaube, das wäre kein gutes Zeichen, ihn jetzt nach einer Woche Demut. nee, dafür waren die Leistungen auch nicht überzeugend genug, fand ich. Also ich, bei mir würde er nicht spielen. Bei mir würden Veljkovic und Toprak spielen und links dann wohl vermutlich Jung.
Ja, auch da bin ich bei dir. Sehe ich in der Tat ähnlich. Ich habe kurz überlegt, ob er Friedel möglicherweise reinwirft, auch um ein Zeichen zu setzen, von wegen, jeder hat bei mir die Chance, das auch wieder gut zu machen. So, aber ich glaube in der Tat, also auch leistungstechnisch hat Veljkovic einfach keinen Grund gegeben, ihn da rauszunehmen.
Nee.
Und ich glaube, dass Veljkovic und Toprak auch eine gute Kombo sind.
Ja, und wenn, dann sehe ich Friedel überhaupt nur links hinten. Also das ist für mich die einzige offene Seite oder die offene Abwehrfrage sozusagen, links Jung oder Friedel.
Ja, da bin ich aber auch bei Jung, weil Jung hat das jetzt die letzten Spiele wirklich auch mit seiner Routine gut gemacht und Friedel hat auf der Position immer abgestunken.
Ja.
Würde ich jetzt dann auch erstmal so lassen, ja.
Jung spielt gegen seinen Ex-Verein.
Ja, stimmt.
Sehe ich auch so. Ja, gut, an Grosso geht natürlich kein Weg vorbei, seit er auf der 6 spielt, kein Gegentor.
Ja, stimmt. Ja.
Und auch Rapp und Schmidt, denke ich, never change a running system, ne? Und never stop a running.
Bin ich bei dir. Für mich ist auch in der Tat das, wo es am intensivsten durchgewürfelt werden könnte, ist für mich der Sturm.
Ja, also würdest du auch die 3 im Mittelfeld, ja, sehen, ne? Wo es dann auch schwierig wird für einen Mann wie Bittencourt erstmal wieder reinzukommen, ne? Mit Trainingsrückstand.
Aber das meine ich halt mit Konkurrenzkampf, ne? Das finde ich halt, also das hat ja, oder das hilft Mannschaften ja eigentlich immer, so.
Ja. Ja, genau.
Wenn da einfach ein Druck auf dem Kessel ist, ja.
Ja, genau, man hat es ja auch, wie gesagt, und dann, ich denke, vorne, Dux führt keinen Weg dran vorbei.
Ja. Aber gehst du, gibst du jetzt schon Asale eine Chance oder sagst du, nee, also Dingchi und Schmid haben das bislang auch, Schmid war auch gegen Rostock wirklich stark, den würde ich eigentlich auch nicht rausnehmen, ne?
Ja. Ja, zumal wir spielen auswärts.
Ja.
Ich glaube, dass Asale da schon eine Waffe wäre rechts vorne und auch mit der Schnelligkeit. Ich glaube, für Dingchi wäre es ein schweres Spiel, glaube ich.
Ne? Bayer,
So, den würde ich dann lieber, den, ich weiß nicht, ob das nicht für ihn auch einfacher wäre, wenn man den mal von der Bank bringt. So,
ja,
ne? Ob
ja,
er da sein, nicht derjenige ist, den du dann bringst irgendwann, was weiß ich, wenn du 1-0 führst oder so und dann wird er noch eins machen. Ne? So, ja, glaube ich. Nee, würde ich auch sagen, Asale, Dux und ja, Schmid fand ich gut.
Ja, okay. Einfach nur, damit ich es anders mache. Ich glaube, ich könnte mir in der Tat wirklich vorstellen, dass er sagt, Asale langsamer ranführen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er Dingchi erstmal noch spielen lässt und dann Asale von der Bank bringt. Mhm. Aber dann ja, ist es nicht so langweilig. Dann hat der Sieger wenigstens auf einer Position mal was anderes gesagt. Aber was glaubst du ergebnistechnisch? Wird ein Sieg, oder?
Ich glaube auch, dass wir das gewinnen, ja.
Dann sag mal eine Zahl.
Wir gewinnen das, wir spielen wieder zu null und wir gewinnen das 2-0.
Ja, ich sage, wir gewinnen 4-2.
Ah, Spektakel, mein Freund.
Spektakel. Ja, also ich bin auf den Geschmack gekommen.
Sehr gut.
Ja, abschließend vielleicht dann auch noch, weil das ist, jetzt haben wir ja in der Tat auch das Ingolstadt-Spiel zumindest schon mal angeklingelt, das finde ich sehr cool.
Das Ingolstadt-Spiel.
Das Ingolstadt-Spiel, Entschuldige.
Das klingt süß, ja, das Ingolstadt-Spiel.
Abschließend vielleicht nochmal eine Sache in eigener Sache. Wir haben eine ganz großartige Anfrage von den Podcast-Kollegen vom Weserfunk bekommen. Die haben die Idee gehabt, sozusagen ein Podcast-Merch der Bremer, der Werder Bremen Podcast-Szene zu entwerfen und haben da sich wirklich viel Mühe gemacht und haben Shirts, Tassen, whatever, you name it, entworfen mit einem wirklich sehr, sehr ansprechenden Logo und Design und da sind wir als Worum-Podcast drauf verewigt und selbstverständlich der Weserfunk als Initiator und eben auch die Freunde von Hör mal, Werder hämmert. Ganz tolle Sachen geworden. Jetzt schon auch die Entwürfe gesehen und die Sachen sind über den Weserfunk im Merch, in deren Shop zu kaufen und zu bestellen. Die Gewinne daraus gehen an einen guten Zweck, deswegen schaut euch die Sachen doch mal an. Wir finden es großartig, freuen uns sehr darüber, dass die Jungs vom Weserfunk das angeschoben haben. Sagen ganz lieb Danke und sagen, guckt da mal bitte rein. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf den Social Media Kanälen vom Weserfunk und wir werden das übers Worum und über unseren Account vom Worum Podcast bei Twitter beispielsweise auch nochmal verbreiten, haben das ohnehin schon getan. Also wenn ihr da auf die Suche geht, findet ihr auf jeden Fall was. Deswegen guckt mal rein, ist für einen guten Zweck und ist ja nicht das Schlimmste, auch den Worum Podcast in irgendeiner Form zu Hause mal verewigt stehen zu haben. Dann denkt man auch häufiger mal dran, sich die neueste Folge runterzuladen und anzuhören.
So ein bisschen der Worum Podcast zum Anfassen.
Ja,
der Worum Podcast
warm, kalt.
Zum Kuscheln.
Ja.
Ne? Ich, ja. Ich persönlich war da noch auf den Worum-Podcast Schlafanzug.
Ja. Ja. Kommt. Warte doch Weihnachten ab. Ich hab da was im Petto. Ja, und ansonsten selbstverständlich auch gerne nochmal einen Blick werfen in unsere Nordwestzeitungskolumne Brille Grün-Weiß. Da findet ihr auf den Seiten der Nordwestzeitung unsere aktuellsten Kolumnen. Jetzt für die aktuelle Folge müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Aber spätestens ab Montag dann mit der neuen Folge nach Ingolstadt wieder. Gibt's auch da was von uns nachzulesen? Da freuen wir uns ebenfalls sehr drüber. Thomas, ja. Willst du noch was loswerden?
Nö, eigentlich kann jetzt von mir aus wieder Fußball anfangen.
Ja, es geht mir genauso. Länderspielpause sackt, ist in der Bundesliga genauso wie in der zweiten Bundesliga. Deswegen, ihr Lieben, das war Folge 63. Kleiner Rückblick auf die Mitgliederversammlung, kleiner Ausblick aufs Ingolstadt-Spiel und ein bisschen Werbung in eigener Sache. diesmal sind wir sogar unter einer Stunde geblieben. Das verbuche ich als Erfolg. Mein lieber Thomas, jetzt ist der Rest der Woche auch nicht mehr lang. Ich hoffe, du kommst noch gut durch. Hast jetzt nach den Nachtschichten ein bisschen Zeit, um abzuspannen. Euch allen eine schöne Restwoche. Guten Start ins Wochenende und das kann ja hoffentlich dann mit einem Sieg in Ingolstadt für Werder Ein guter Start werden, weil es Samstag 13:30 ist.
Ja, heute, Thomas. Heute höre ich nur noch Wurm-Podcast, immer auf Repeat den ganzen Tag, sonst mache ich gar nichts mehr.
Dann willkommen in meinem Leben.
Davon träumst du, mein Freund. Ja,
genau. Gute Woche. Alles Gute. Genau, kommt gut durch und wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Bis dann.
Gutes Spiel. Bis dann.